Guten Morgen. Ich habe festgestellt, dass in diesem Gottesdienst heute Morgen mindestens drei Menschen sind, die heute etwas gemeinsam haben. Von Martina haben wir eben gehört, sie hat ihre Mandoline vergessen. Sie weiß aber, wo sie ist. Das ist ja schon mal gut. Unser Gemeindeleiter, das haben wir eben so halbwegs mitbekommen, hat sein Gehirn vergessen. Also natürlich nicht sein wirkliches, das er im Kopf hat, das hätten wir wahrscheinlich schon längst gemerkt, sondern eins, das er beim Lobpreisgottesdienst schon mal mit hatte und das hier in mehrere Teile zerfällt. Ich habe ihn gebeten, mir das heute nochmal mitzubringen. Wie muss man das denn jetzt hier reinstecken? Ich bin kein Hirnchirurg.
Der Richard, der will das ja werden, der kann ja gerade mal.
Okay, da kann der Richard. Dankeschön. Ah, da fehlt noch ein Stück Hirn, glaube ich.
Oh, hier. Eieiei, das Kleinhirn.
Das Kleinhirn. Ich dachte, das wäre der Jammerlappen, aber egal. Die beim Lobpreisgottesdienst waren, erinnern sich. Jetzt will ich aber nicht zurückstehen. Also, wir haben eine vergessene Mandoline, wir haben ein vergessenes Gehirn. Und als meine Frau und ich heute Morgen das Haus verlassen hatten und schon so einen Kilometer weit gefahren waren, fiel mir ein, ich habe mein Herz vergessen. Also, umdrehen, das Herz holen. Und wieder ins Auto gesetzt und losfahren. Nach ungefähr 5-6 Kilometern fiel mir ein, ich habe auch mein Portemonnaie mit dem Führerschein vergessen. Das habe ich jetzt nicht mit. Und jetzt dürft ihr darüber entscheiden, wer ist der Vergesslichste hier im Gottesdienst. Aber ruft es nicht in den Raum. Also zwei Leute haben einen Teil vergessen, einer gleich zwei. Aber was wir nicht vergessen sollten, das haben wir heute Morgen auch schon mehrfach gehört. Ich habe es von hier vorne gehört, ich habe es in Gesprächen auch in verschiedenen Sprachen gehört. Und ich möchte es noch einmal wiederholen, damit wir es nicht vergessen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Und ich habe es letzten Samstag noch in einer anderen Sprache gelernt, die hier bei uns für viele auch eine Bedeutung hat. Jetzt dürft ihr lachen, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber ich versuch's. Isaiah Masi sende Shode. Vagian sende Shode. Habe ich es richtig gesagt? Ja, gut, danke schön. Okay, versuchen wir es nochmal gemeinsam. Ich sage den ersten Teil, ihr den zweiten, ja? Isaiah Masi sende Shode. Hörte sich anders an, als ich es ausgesprochen habe, aber es hat gestimmt. Genau das, heute ist Ostern. Wir Christen feiern an Ostern etwas eigentlich Unglaubliches. Ein Toter, dessen wirklicher Tod sogar überprüft worden war, soll auf einmal lebendig geworden sein. Und da geht es nicht um einen Scheintoten. Da geht es nicht um jemanden, der weg war und wiederbelebt wurde. Da soll jemand, der bereits im Grab war, das Grab verlassen haben. Und er sprach mit Menschen. Der Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die christliche Gemeinde in Korinth. Ach, das haben wir schon. Oh, ein zurück. Gut. Er schreibt, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Kann man das denn glauben? Wie kommen Menschen dazu, sowas zu glauben? Wie beginnt Glauben? Wie können wir richtig glauben? Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben, Glauben mit Verstand und Herz. Deswegen das Hirn und das Herz, das wir hier haben. Im Neuen Testament steht ein Wort, das in unseren deutschen Bibelausgaben meistens mit Glauben übersetzt wird. Es kann heißen, ich glaube. Es kann auch heißen, ich vertraue. Es kommt als Substantiv oder als Verb 486 Mal im Neuen Testament vor, was zeigt, dass es ein Wort von einer großen Bedeutung ist. Es wird unterschiedlich übersetzt. Glaube und Vertrauen habe ich genannt. Es kann aber auch Treue und Zuverlässigkeit bedeuten oder auch Beweis. Es drückt den Glauben an Wahrheiten aus, so wie wir das im 10. Kapitel des Römerbriefes finden, wo Paulus schreibt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Dabei ist dieser Glaube aber immer auch etwas, was Beziehung ausdrückt. Der Glaube, dass Jesus der Herr ist, bedeutet, ihn als den zu akzeptieren, der das Sagen hat. Dieser Glaube soll von ganzem Herzen sein, schreibt Paulus. Eine tiefgreifende Überzeugung, die den ganzen Menschen umfasst. Die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, hat eine Zeitform, die wir im Deutschen gar nicht kennen. Die bedeutet, etwas passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt und es dauert dann nachhaltig an. In dieser Zeitform wird dieses Wort Glauben auch oft gebraucht. Dann bedeutet es, er hat irgendwann begonnen und er trägt weiter. So heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 4, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben, da steht dieses Wort, an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 wuchs. Glaube ist etwas, das irgendwann beginnen kann, das nicht unbedingt immer schon da gewesen ist. Jesus spricht auch vom Glauben. Er sagt im Matthäusevangelium, Kapitel 17, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Dieser Kontrast, den Jesus da herstellt, hier das klitzekleine Senfkorn, da eine riesige Wirkung, die ja nur durch Gottes Macht geschehen kann, macht deutlich, dass Glaube für ihn keine menschliche Leistung ist. Nicht unser Glaube versetzt Berge, sondern der, an den wir glauben. Gott, dem wir vertrauen dürfen, dessen Güte unendlich ist. In einer Begegnung Jesu mit zweien seiner Schüler, seiner Nachfolger, nach seiner Auferstehung von den Toten, werden verschiedene Aspekte des Glaubens und des zum Glauben Kommens deutlich. Da treffen Herz und Verstand zusammen. Da berichtet Lukas im 24. Kapitel seines Evangeliums, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist, doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Was ist das? Ah. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie. Es ist fast schon Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Doch fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Diese beiden Männer waren verwirrt und auch enttäuscht, weil ihre Erwartungen, die sie an Jesus hatten, nicht geschehen waren. Ihre Vorstellungen von dem, was Jesus bewirkt, waren nicht die eines Toten, der wieder lebendig wird. Sie meinten, er befreit uns Israeliten von der römischen Besatzungsmacht. Und dann war das nicht geschehen. Aber Gott sieht nicht zuerst seine oder unsere Interessen. Er sieht die Menschen. Er will bei ihnen sein. Und so geht Jesus zu ihnen hin. Er führt ein langes Gespräch. Man weiß nicht so ganz genau, wo dieser Ort Emmaus gelegen hat. In der Übersetzung, aus der ich gelesen habe, hat man gesagt, ein Ort, der 2 Stunden entfernt liegt, das steht im Text nicht genau so drin. Es kommen 2 Orte in Frage, aber beide sind nicht so ganz dicht bei Jerusalem. Der eine etwa 11 Kilometer von Jerusalem, der andere 23 Kilometer. Selbst wenn wir den näher gelegenen nehmen, 11 Kilometer zu Fuß wohlgemerkt, da kann man schon miteinander reden. Da hat man viel Zeit. Die Jünger hatten von Frauen gehört, dass das Grab Jesu leer war und dass sie eine Engelerscheinung hatten. Übrigens ist das ein Zeichen dafür, dass diese ganzen Geschichten nicht einfach so aus dem Ärmel erfunden worden sind, denn in der damaligen Kultur wäre es das Dämlichste gewesen, was man machen konnte, als die ersten Zeugen ausgerechnet Frauen zu benennen. Denn deren Aussage galt nichts in dieser Kultur. Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber es ist ein Hinweis darauf, da muss was hinterstecken, denn das hätte keiner einfach so geschrieben. Sie waren verwirrt, sie waren enttäuscht. Sie glaubten schon an Jesus als den Messias, aber das hieß für sie, dass er politische Befreiung bewirkt. Da gab es schon einiges zu bereden. Jesus macht deutlich, dass er wünscht, dass Menschen eine eigene und bewusste Entscheidung treffen. Er hört auf die beiden. Er geht auf ihre Worte ein. Das, was sie zu sagen haben, ist ihm wichtig. Jesus überredet sie nicht, sondern er erklärt ihnen mindestens 11 Kilometer lang, warum das alles geschehen musste, und brach mit ihnen das Brot. Sie durften selber entscheiden, was sie damit machen. Nirgendwo übte er Druck auf sie aus. Jesus nimmt die Menschen ernst. Er will wissen, was sie denken. Er hört auf sie und er geht auf sie ein. So ist Gott. Glaube kann nicht erzwungen werden. Er ist freiwillig, einladend. Christlicher Glaube heißt, du hast die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Liest man die Predigten oder Predigtauszüge im Neuen Testament, dann stellt man fest, dass hier nie Druck auf Menschen ausgeübt wird, sondern Menschen das Angebot Gottes unterbreitet wird. Und dann dürfen sie entscheiden. An Pfingsten fragen die Menschen Petrus, was sollen wir denn tun? Und dann erklärt er es ihnen. Glaube kann nicht erzwungen werden. Er kann immer nur eine mündige Entscheidung des Einzelnen sein. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass im Sinne des Neuen Testamentes nur eine Taufe von Menschen, die diese mündige Entscheidung getroffen haben, als solche bezeichnet werden kann. Sie vereinnahmt nicht Menschen, sondern sie ist ein Angebot Gottes. Jesus zwingt nicht zum Glauben, er hilft zum Glauben. Und das auf zwei ganz unterschiedliche Arten. Mit dem Verstand und mit dem Herz. Beim Lobpreisgottesdienst vor einigen Wochen hat uns ja unser Gemeindeleiter, der sein Hirn auch damals dabei hatte, einiges über dieses Gehirn erklärt. Das habe ich zwar verstanden, aber ich könnte es jetzt so nicht wiedergeben. Er ist ja auch Lehrer, das ist noch was anderes. Er hat was gesagt über die Hirnlappen inklusive des von Eckhard von Hirschhausen entdeckten Jammerlappens, der speziell den Deutschen mit Hirn eigen ist. Heute, sag ich, nur eine Nummer kleiner. Ich gehe nicht in die ganzen Lappen da rein, die 4 Stück oder mit dem Jammerlappen 5 Stück, sondern einfach nur diese beiden Gehirnhälften, die er jetzt fein zusammengesetzt hat, die lasse ich auch zusammen. Die linke Gehirnhälfte ist für all das zuständig, was im allgemeinen Verständnis als Denken bezeichnet wird. Sprache, Begriffe, sie denkt logisch und analytisch. Die rechte Gehirnhälfte steuert mehr die Intuition, die Kreativität, die Gefühle des Menschen. Sie wird aktiviert durch Worte, durch Metaphern, die gebraucht werden, und der Zuhörer kann eigene dazu passende Symbole, Gerüche und so weiter entstehen lassen. All das, was bei ihm aufblitzt, hängt mit dieser Gehirnhälfte zusammen. Eigentlich würde es also reichen, ich habe hier nur das Gehirn stehen und brauche noch gar kein Herz mehr mitzubringen, denn die eine Gehirnhälfte ist das, was wir mit dem Herz ausdrücken, der Bereich der Empfindungen, der Gefühle und so weiter. Trotzdem habe ich jetzt beide hier mal hier vorne getrennt, damit man das Herz auch sieht, das Gehirn ist ja groß genug, hänge ich mein Herz mal gerade ans Mikrofon. Es plumpst nach unten. Lassen wir es liegen. Es will ruhen. Das heißt, diese beiden Bereiche spricht Jesus hier an. Das Herz und den Verstand. Glauben mit Verstand. Das ist der erste Schritt, den ihr hier geht. Ist das jetzt weitergegangen? Ah ja, gut. Noch einmal, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus erklärte ihnen, warum die Ereignisse der vergangenen Tage eigentlich geschahen. Das sollte so sein, dass er das erklärte. Denn wie heißt es doch auch am Anfang der Begegnung Jesu mit den beiden, es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Gott wollte das so. Er wollte, dass Zeit da ist, dass sie erst einmal verstehen. Jesus ging bei ihnen tatsächlich den Weg über den Kopf. Sie sollten nicht nur erleben, sie sollten auch verstehen. Und für sie als Menschen im antiken Judentum war natürlich die Grundlage das Alte Testament. Ich kann mir vorstellen, dass heute Menschen vielleicht ganz andere Fragen an Jesus hätten und er sie ihnen auch erklären würde. Hier tat er das so. Und das ist auch gut so. Er erklärte aus der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Für ihn war klar, da wurde das alles schon angekündigt. Es war ein wirklich langes Gespräch. Jesus ließ nichts aus. Er sprach von sich, von Jesus, dem Messias. Er belehrte sie nicht mit irgendwelchen Dogmen. Er entfaltete keinen kleinen oder großen oder noch größeren Katechismus vor ihnen. Er brachte ihnen bei, dass Auferstehung eine echte Option ist, dass das geschehen kann. Wir lernen hier zweierlei. Der Verstand ist ein wichtiger Teil des Menschen. Er wird beim christlichen Glauben nicht ausgeklammert. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen müssen oder können. Der Verstand wird uns auch sagen, dass Gott, wenn er wirklich der Höchste ist, wenn er der Schöpfer ist, auch unsere Verstehensmöglichkeiten überschreitet. Deswegen können wir nie Gott vollständig mit unserem Hirn erfassen. Der passt da nicht rein. Dabei erklärt Jesus das Geschehene nicht nur aus dem Allgemeinwissen heraus, sondern aus dem, was es damals schon von Bibel gab. Das schreibt auch Paulus auch im 10. Kapitel des Römerbriefes, der Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören oder das Gehörte, die Botschaft, so kann man es auch übersetzen, aber durch das Wort oder durch die Botschaft Christi. Es geht Jesus nicht um Gottesbeweise oder um intelligente Argumente für den Glauben an einen Gott. Es geht ihm ganz konkret um eine bestimmte Botschaft. Christliche Verkündigung kommt nicht ohne Inhalte zurecht. Jetzt würden vielleicht manche sagen, ich kann es schon fast hören, was soll denn dieses ganze verkopfte Zeug? Jesus hätte doch eigentlich gleich mit ihnen das Brot brechen können. Warum latscht der da 11 oder noch mehr Kilometer mit den beiden und labert sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Bibelworten zu? Das Herz muss doch, ins Herz muss doch die Erkenntnis gehen, nicht über den Kopf. Oder noch besser, was sollte denn das Ganze mit den zugehaltenen Augen? Da hat Gott offenbar aktiv verhindert, dass sie Jesus direkt erkannten. Was für eine Zeitverschwendung! Erst den ganzen Weg nach Emmaus gehen und das, was sie dann machen, ist ja auch noch wieder zurückgehen und zu den anderen Jüngern. So denken wir heute. Es muss immer alles ganz schnell gehen. So gibt es auch viele Christen, die wünschen sich, dass manche Menschen ganz schnell zum Glauben kommen. Ganz viele Menschen. Gott will das auch. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, schreibt Paulus, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Gott sieht eben nicht zuerst seine oder unsere Interessen. Er sieht Menschen. Er will bei ihnen sein. Und Menschen bestehen nicht nur aus Emotionen. Die meisten haben auch Verstand. Ja, in Wirklichkeit ja eigentlich alle. Und sie haben eine Biografie. Und auf die kann Jesus nicht pauschal eingehen. Auf die kann auch niemand in einem Gespräch oder in einer Predigt so ganz pauschal eingehen. Bei einer Versammlung aller Jünger konnte Jesus nicht alles sagen. Er will mit diesen beiden ganz persönlich reden. So wie sie es brauchen. Sie sind denkende, kritische Geister. Sie glauben nicht alles, was ihnen jemand erzählt. Sie überprüfen gerne. Und heute merken wir, wie schnell Behauptungen und Geschichten sich verselbstständigen und Menschen je nach Emotionslage das eine oder das andere glauben und verbreiten. Wer sich schon mal oder ständig in sozialen Netzwerken bewegt, der weiß das ganz genau. Gut, dass diese Männer nicht so sind. Und gut, dass Jesus Zeit für sie hat, mit ihnen zu reden, ihnen Dinge zu erklären. Aber dann geht er auch noch einen ganz anderen Weg. Dann geht es um den Glauben mit Herz, der jetzt eigentlich da oben... Ah, jetzt waren wir wahrscheinlich beide zugange. So. Als er dann, so erzählt Lukas, mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Zwei besondere Erlebnisse hatten sie bei diesem Gespräch. Zuerst, als Jesus ihnen die Bibel erklärte. Ihr Herz brannte. Sie hatten gespürt, dass hier etwas ganz Besonderes geschah. Nur in diesem Moment wussten sie noch nicht, was. Ich erinnere mich daran, dass mir als Jugendlicher das so ging, als ich die Worte aus dem Matthäusevangelium las, im 24. Kapitel niedergeschrieben, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich, dass Jesus nur einer von vielen Propheten Gottes war und dass im 19. Jahrhundert ein Prophet gelebt hatte, der die Aussagen all dieser Propheten, Jesus, Buddha, Krishna, Mohammed und viele andere, zusammenführte. Als ich diese Worte Von den vielen falschen Propheten, die viele verführen, in der Bibel las, brannte mein Herz. Gott sprach zu mir. Ein Geschehen, das nicht rational erklärbar ist. Was ich damals über Jesus wusste, war sehr bruchstückhaft. Eigentlich erschien mir die Bibel, in der ich las, überhaupt nicht als ein glaubwürdiges Buch. So hatte ich das gelernt. Und doch geschah hier etwas. Etwas in mir begann sich zu verändern. Ich begriff, ich laufe einem falschen Propheten hinterher. Ich gestand endlich ein, was ich schon länger wahrnahm, aber mir eigentlich nicht eingestehen wollte. Der Grundsatz meiner damaligen Religion, alle Religionen stammen vom selben Gott und verkünden alle nur die eine Wahrheit, die konnte nicht stimmen. Zu widersprüchlich, zu gegensätzlich waren die Aussagen über Gott, auch nicht harmoniefähig, wie diese schöne Geschichte von den Blinden, die den Elefanten betasten, der eine den Rüssel, der andere die Beine. Das funktionierte bei den so gegensätzlichen Gottesverständnissen einfach nicht. Das hatte ich schon gemerkt, aber es widersprach meinem Glauben, dass alles eins ist, und deswegen wollte ich das nicht eingestehen. Hier merkte ich dann auf einmal, Jürgen, hör auf, gegen deinen Verstand zu glauben. Gib zu, dass diese Gegensätze nicht gleichzeitig wahr sein können. Es gibt auch falsche Propheten. Und ich erlebte die Gegenwart Jesu. Ich verstand, er ist Wahrheit. Ohne dass mir damals Bibelverse wie ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, überhaupt bekannt waren. Da wurden mir die Augen geöffnet. So geschah es auf ganz andere Art und Weise, bei ganz anderen Biografien mit den beiden Jüngern Jesu, als er Gott dankte, das Brot in Stücke brach und ihnen dankte. Da erkannten sie ihn. Jetzt gibt es wahrscheinlich andere, die eben nicht so aufgeschrien haben, die sagen, was soll denn der ganze Kram mit den Zeichen und den brennenden Herzen? Der ganze Gefühlskram. Jesus hätte doch am Ende des langen Marsches fragen können, ob ihnen das jetzt alles klar war und sie überzeugt waren. Gefühle sind etwas Wechselhaftes. Auf den Verstand kommt es an. Jesus ist beide Wege gegangen. Weil für ihn Glauben heißt mit Herz und Verstand. Menschen haben Herz, haben Gefühle, haben Emotionen und Verstand. Die einen, das eine mehr und das andere weniger, die anderen umgekehrt. Dann gibt es solche, die gerne Emotionen unterdrücken. Und manche, die einen Glauben haben, wie ich ihn damals hatte, bei dem sie den Verstand ein wenig oder viel unterdrücken müssen. Gott will nicht nur einem Teil des Menschen begegnen. Er will dem ganzen Menschen begegnen. Und christliche Botschaft ist ganzheitlich. Deswegen dürfen Christen, die glauben wollen, auch Fragen stellen und hinterfragen. Und manchmal bekommen sie dann irgendwie einen Anruf oder was auch immer, wo ihnen vielleicht Antwort gegeben wird. Verstand heißt, das, was ich glaube, kann auch Wurzel haben. Je mehr ich frage, desto mehr kann ich mich meines Glaubens auch vergewissern. Wenn ich aufhöre zu fragen, werde ich ein starrköpfiger Fundamentalist, der Wahrheiten, die er selber nicht verstanden hat, verteidigt. Wenn ich frage, werde ich lernen. Und ich darf nicht aufhören, mich in Frage zu stellen, auch meinen Glauben in Frage zu stellen. Emotionen können wechseln. Wenn ich Dinge untersuche, Fragen stelle und vielleicht irgendwann Antworten finde, bekommt mein Glaube Wurzeln. Aber Gott spricht auch das Herz dieser Menschen an. Es geht ja nicht nur darum, christlichen Glauben zu verstehen und zu wissen, was er bedeutet. Das Wissen allein bedeutet ja nicht, dass es auch gelebt wird. Ich habe lange Zeit geraucht. Ich tue es jetzt nicht mehr, keine Angst, nicht, dass jetzt gleich jemand kommt und mich bekehren will oder sowas. Ich wusste auch, dass das schädlich ist. Ich merkte, dass es mir davon eigentlich auch nicht gut ging. Aber dann tauchten diese komischen Sprüche auf den Zigarettenpackungen auf. Raucher kennen die, ja, von wegen Rauchen ist tödlich und so weiter. Und ich wusste, dass die stimmten. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie bei mir Wirkung zeigten. Ich musste eine Entscheidung treffen. Das ist nur eine Kleinigkeit, klar. Aber da erlebte ich, wie das ist, etwas eigentlich ganz genau zu wissen, aber es nicht zu tun. Und so kann das auch beim Glauben sein. Da hat es wirklich Auswirkungen auf den ganzen Menschen. Ich kann alles wissen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es auch tue. Deswegen bleibt Jesus auch nicht bei der Vermittlung von Wissen stehen. Er gibt sich den beiden zu erkennen. Ich habe so manche Menschen kennengelernt, die Erlebnisse hatten, die sie geprägt haben. Bewahrung, der Eindruck, von Gott geführt zu werden. Aber sie wussten nicht, was das ist. Und irgendwann erkannten sie, dass es Gott war, dass es Jesus ist. Das ist nicht immer so. Das muss auch nicht so sein. Es kann sogar andersherum sein. Eine Frau, die ich seit vielen Jahren kenne, schloss sich in einer Lebenskrise einer Sekte an. Beim nur einmal im Jahr stattfindenden Abendmahl durften die wenigsten Brot und Traubensaft nehmen, weil sie nicht zu den besonders Erwählten gehörten. Sie kannte nun aus ihrer Biografie die Worte über das Abendmahl in der Bibel. Sie wusste, es ist für alle Glaubenden. Und sie merkte, hier, das ist nicht der barmherzige Gott der Bibel. Hier herrscht Enge und Zwang. Und sie fand den Weg heraus. Sie trat den Schritt auf Gott zu. Das taten auch diese beiden, als sie beschlossen, mit Jesus zu speisen. Wer weiß, was sie von all dem, was er ihnen da erzählt hatte, wirklich verstanden hatte, das wird uns nicht gesagt. Jedenfalls hatten sie ihn noch nicht erkannt. Und es ist vollkommen okay, wenn du beim christlichen Glauben noch nicht alles verstanden hast. Mir geht das übrigens genauso, dass ich 4 Jahre Theologie studiert habe und so weiter und dann vor kurzem ja nochmal, das führt nicht dazu, dass ich alles weiß. Ich bin ganz bestimmt nicht der, der die Antwort auf alle Fragen hat. Ich muss sogar ehrlich sagen, je länger ich lebe, desto verdächtiger werden mir die Menschen, die so tun, als hätten sie die Antwort auf alle Fragen. Wir dürfen sie haben. Es ist okay, wenn du mehr Fragen als Antworten hast. Das muss auch nicht geklärt sein, wenn du zu Jesus kommst. Das war bei den beiden jetzt vielleicht auch so. Aber Jesus brach das Brot und da erkannten sie ihn. Sie merkten, das ist Jesus, der den ganzen Weg mit uns gegangen hat. Jesus geht auf dich ein. Du darfst Fragen stellen. Du darfst Zweifel haben. Du darfst sagen, was du nicht verstehst. Und ich bin sicher, du wirst nicht sofort alle Antworten bekommen. Denn manche Fragen sind vielleicht auch für die Menschen, denen du sie stellst, große Herausforderungen. Manchmal kommen Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind, auf Fragen, die sich diejenigen, die schon lange glauben, noch nie gestellt haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich oft mit solchen Menschen reden darf und damit auf einmal für mich selber auch Fragen bekomme, von denen ich merke, es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Aber bleib nicht bei den Fragen stehen. Setz dich mit Jesus zusammen. Öffne dich für ihn und begegne ihm, vertrau ihm. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er nimmt dich ernst. Er geht auf dich ein und er will mit dir leben. Ihm darfst du dich öffnen. Er kommt dir entgegen, liebevoll und barmherzig. Er geht auf dich ein und will dir so begegnen, wie du es brauchst. Er will dein Herz anrühren. Verschließe es nicht vor ihm. Er will, dass du als ganzer Mensch deine ganz persönliche, mündige Entscheidung triffst, mit ihm zu leben und ihm zu folgen. Amen. Wir sind einen Moment still. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns begegnen willst, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du weißt, wie es in uns aussieht, wie uns unsere Biografie geprägt hat, welche Fragen, welche Zweifel, auch welche Hoffnungen und Zuversichten wir haben. Und darauf willst du eingehen. Du willst uns helfen, dich zu erkennen. Du willst uns mit Kraft und Glauben ausrüsten, mit dir zu leben. Danke dafür. Amen.